Vis-à-vis.
Was würden Sie sagen? Was bedeutet Ihnen der Fußball?
Ich würde schon mit sehr viel Pathos antworten wollen und würde sagen, der Fußball bedeutet mir alles, weil er die große Konstante in meinem Leben ist. Alles, was ich jetzt bin, habe ich dem Fußball zu verdanken, sowohl in meiner Persönlichkeitsstruktur als auch in meinem Job. Und von daher, glaube ich, erreicht der Fußball sehr viele Areale meiner Person.
Sie haben als Steppke mit dem Kicken angefangen, sind später unter anderem bei Fortuna Köln in der Regionalliga auf Torejagd gegangen. Das ist ja die dritte Liga bei den Frauen, muss man dazu sagen. Für Türkiyespor in Berlin später. Sie haben bei Hertha BSC gearbeitet, dort Formate moderiert, moderieren mittlerweile beim Streamingdienst DAZN, unter anderem die Bundesliga. Und Sie sind als Expertin unterwegs. Mit diesem ganzen Background, was würden Sie sagen, wie viel Romantik und Nostalgie steckt noch im Milliardengeschäft Profifußball?
Oh, das ist sehr schwer, weil ich habe da schon ein ambivalentes Gefühl zu, weil ich würde sagen, ich habe zwei Zugänge zu dem Fußball mittlerweile. Ich bin Teil des Business geworden, also ich verdiene mit dem Fußball mein Geld. Und auf der anderen Seite komme ich aus einem total anderen Umfeld des Fußballs, nämlich Vereinsheim, Zugehörigkeit, Wochenende, Freundschaft, also die ganzen weichen Währungen, die der Fußball hat. Es ist wichtig, dass wir das immer auch wieder ins Verhältnis rücken, dass wir, und ich ja vorne ran, dieses Milliardengeschäft Profifußball sehr oft kritisiere. Und nichtsdestotrotz tue ich das, weil ich auf der anderen Seite die Reinform des Fußballs aber auch verteidigen möchte. Weil es ist nicht nur der böse Fußball und alles ist so verdorben und da sind nur so verdorbene Charaktere und es hat gar kein Herz mehr und gar keine Seele mehr. Da würde ich jedem sagen, der sich davon abgewendet hat, geh einmal samstags um 15.30 Uhr ins Stadion und du wirst ein anderes Gefühl daraus tragen.
Und das ist ja ganz spannend, ne? All das, was Sie gerade so umrissen haben, weil es ist ein Querschnitt der Gesellschaft, wenn man auf den Fußball schaut. Man hat die Fans, die ihr letztes Geld dafür geben, um in der Kurve zu stehen, die schon die ganze Woche drauf hinfiebern, dass sie entweder komplett leiden werden, 90 Minuten, oder komplett glücklich sind. Man hat die Funktionäre, die auf den Profit schauen am Ende. Wo in diesem ganzen Querschnitt sehen Sie sich?
Also ich glaube, ich würde mich bei den Fans verorten, weil es da einen Ort gibt, wo wir nochmal fühlen dürfen. Ne? Vor allen Dingen einen Ort haben, wo wir gleich fühlen dürfen. Wenn ein Tor fällt, freuen wir uns. Wenn der VAR kommt, regen wir uns auf. Es ist ein Ort in dieser Gesellschaft, wo wir zur gleichen Zeit die gleichen Dinge fühlen. Und dann auf so eine komische Art und Weise Tradition aufgebrochen wird, weil da plötzlich die junge lesbische Frau wie ich mit einem Ü50-Dieter, der aus einer ganz anderen Welt kommt, sich an einen Tisch setzen kann, gemeinsam Bier trinkt und wir trotzdem eine gute Stunde miteinander verbringen können. Ich stehe selber das ein oder andere Mal gerade bei Hertha BSC in der Kurve und da sehe ich nicht nur Männer, da sehe ich nicht nur aggressive Männer. Das ist ja dann auch immer gerne ein Narrativ, was die Fußballfunktionäre benutzen, um die Fans sozusagen alle zu generalisieren und als Feindbild darzustellen, um sich selber auch so ein bisschen zu distanzieren und zu überhöhen. Und so sehe ich das überhaupt nicht. Ich glaube, die Fans sind viel, viel weiter, als wir denken und viel politischer auch, als wir denken. Also insofern, wenn wir Politik begreifen als, wir interessieren uns einfach für unsere Mitmenschen. Und wenn man mal genau hinguckt, wo irgendwelche Transparente hochgehalten werden, die Kurven positionieren sich ja total. Denen sind so viele Themen wichtiger als nur der rollende Ball. Und sie dann immer so zu diffamieren als diese sehr primitiven Fans, die sich für nichts interessieren und nur Fußball, sehe ich komplett anders.
Sie haben ja auch für Hertha BSC gearbeitet. Sie haben ihr Herz an Hertha BSC verloren in dieser Zeit. Und da ist ja viel passiert, auch in der Zeit des mittlerweile leider verstorbenen Präsidenten Kai Bernstein, der selber aus der Kurve kommt, versucht hat, beide Parteien zusammenzubringen. Also glauben Sie, dass gerade im Profifußball da noch ein bisschen mehr Austausch da sein müsste? Also ein bisschen mehr aufeinander zugehen?
Ich glaube schon, dass wir da mehr Austausch brauchen und eine bessere Mixtur. Ich glaube, es darf nicht nur Emotionalität geben, weil dafür ist auch zu viel Geld in einem Verein mittlerweile in Umlauf. Er ist eben nicht mehr nur der Verein, er ist mittlerweile auch ein Unternehmen. Aber dass es da einen größeren Graubereich und nicht ein Wir gegen euch stattfindet, ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, nur so kann der Fußball auch überdauern und nur so kann er auch geschützt werden von beiden Seiten, dass wenn man sich an einen gemeinsamen Tisch setzt.
Vis-à-vis mit Fußballexpertin und Moderatorin Lena Kassel. Und jetzt schauen wir nochmal auf eine andere Seite, denn Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Aufstiegskampf, und da geht es auch um Fußball, aber es geht vor allen Dingen um ihre eigene Geschichte. Vom Arbeiterkind, das ich oft alleine durchschlagen musste, mit einer berufstätigen, alleinerziehenden Mutter, bis hin zu dem Menschen, der sie heute geworden sind. Weshalb das Buch?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir andere Lebensrealitäten abbilden. Mittlerweile habe ich eine Sichtbarkeit bekommen und ich fühle eine Verantwortung für Menschen, die vielleicht nicht zu der Mehrheitsgesellschaft gehören. Zu der habe ich mich auch nie so gezählt, weil ich eben auch, glaube ich, nicht so tolle Startvoraussetzungen in meinem Leben hatte. War wirklich ein Haushalt, wo wenig Idealismus, wenig kindliche Naivität, viel Durchkommen, viel Kampf war. Es geht in diesem Buch auch um Einsamkeit, es geht um Armut, es geht um Performance-Druck. Und ich glaube, da kann egal, ob Mann oder Frau, jung oder alt, Anknüpfungspunkte finden. Wir wollen glaubwürdig sein, wir wollen nahbar sein. Dann bedeutet das auch, dass wir uns demaskieren, glaube ich, um zu einer empathievolleren Gesellschaft zu werden, die mit mehr Wohlwollen ausgestattet ist. Und ich wollte meinen Beitrag dazu leisten und dementsprechend musste ich die Hose runterlassen. Und ich glaube, da gab es gar keine andere Option für mich.
Ist es vielleicht auch wichtig, sich mal verletzlich zu zeigen in einer Zeit, wo, ich würde sagen, gerade so die jüngeren Menschen viel mit sich hadern, nicht wissen, wo gehöre ich hin im Leben, in einer Zeit der sozialen Medien, wo es ganz einfach ist, Hass übereinander auszuschütten, wo viele gar nicht sich über die Folgen im Klaren sind, was das bedeutet. Also gerade da offen und verletzlich auch zu sein und zu zeigen, hey, die Seite ist okay.
Ich glaube, würde schon mir wünschen, dass wir viel mehr wieder Realität auch abbilden. Und Realität bedeutet halt auch, dass es mal scheiße ist und dass es mir auch mal scheiße geht. Und ich habe das schon das Gefühl, dass wir so wahnsinnig zynisch geworden sind. Immer alle super cool, unverletzlich und wollen uns ja auch so zeigen. Ich glaube, gerade auch Frauen in diesem Bereich, ganz, ganz wichtig, dass wir eben nicht schwach sind, dass wir nicht verletzlich sind. So ist das. So habe ich das auch lange interpretiert. Also ich glaube, wenn man mich das erste Mal trifft, denkt man, oh, selbstbewusst, starke, authentische Frau. Und ich glaube aber schon, um eben in diesem Bereich zu überstehen, musste ich lauter, selbstbewusster, mutiger sein, als ich eigentlich bin. Und ich sage ganz ehrlich, irgendwann hat das halt auch einen Kollateralschaden. Und das aufrechtzuerhalten, dieses Bild, was du gerne von dir hättest, ist wahnsinnig anstrengend. Und das wird sich irgendwann deinen Weg in deinen Körper suchen. Bei mir hat es sich gefunden, ich konnte irgendwann nicht mehr schlafen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns ein bisschen nackig machen gegenseitig, weil wir dann wieder ein bisschen lieber werden füreinander, glaube ich.
Also Sie sind ja sehr, sehr offen in Ihrem Buch. Sie erzählen davon, dass Ihr Vater sehr früh verstorben ist, die Mama, die versucht hat, mit dem Job ihre Schwester und sie durchzubringen. Ganz viel Zeit in diesen Fußballkäfigen, die man kennt, die wir auch in Berlin ja ganz viele haben, eine stundenlang, tagelang, manchmal da gewartet, bis irgendwer kam, mit dem sie spielen konnten und so. Diese Zeit, inwiefern hat sie die sozialisiert?
Ich glaube, da war ich das erste Mal mit der Frage konfrontiert, wer bin ich eigentlich, wenn ich alleine bin? Weil jeder, der dieses Biotop Fußballkäfig mal ein bisschen näher kennengelernt hat, der weiß, in diesen Fußballkäfigen herrscht Anarchie. Da gibt es keine Regeln. Und die einzigen Regeln, die es gibt, ist so, wenn der mit dem Ball gehen muss, ist das Spiel vorbei. Das heißt, da ist man wirklich das erste Mal auch damit konfrontiert, so wie bin ich eigentlich, wie reagiere ich auf Situationen, die in diesem Käfig passieren? Bin ich jemand, der laut ist? Bin ich jemand, der Verantwortung übernimmt? Bin ich jemand, der gut einstecken kann? Bin ich eher jemand so, oh, wenn es Gegenwind gibt, ducke ich mich eher weg? Und den Gegenwind gab es in diesem Käfig. Also ich war immer das einzige Mädchen, ach so, das war noch die andere Regel, keine Mädchen im Gummikäfig. Musste mich erstmal beweisen, musste den Ball hochhalten, habe ich dann geschafft und durfte dann eben mitspielen. Und es gab einen Nachmittag, da war es so, letztes Tor entscheidet auch. Und ich hatte eine sehr, sehr prägnante Situation vor dem Tor, wo ich sozusagen mein Team zum Sieg hätte schießen können. Und mir sind die Nerven versagt. Ich habe den Ball in Richtung Torhüter geschossen. Und dann kam ein Mitspieler von mir wutentbrannt auf mich zugerannt und hat mir eine Ohrfeige gegeben. Und da war natürlich so erstmal Stille auch. Boah, da war so ein Typ, der hat jetzt ein Mädchen geschlagen. Macht man eigentlich nicht. In der Situation war es für mich so ein bisschen so ein Aufnahmeritual, weil es plötzlich gar keinen Unterschied mehr gab zwischen Mädchen und Jungs. Er war einfach sauer, dass ich das Tor nicht getroffen habe. War ihm egal, dass ich ein Mädchen war. Habe ich zu der Zeit so gesehen. Jetzt würde ich das ein bisschen differenzierter betrachten. Aber ich kam halt wieder. Ich kann halt einstecken und ich bin sehr leidensfähig. Und das habe ich auch da in der Zeit im Gummikäfig gemerkt. Und zwar auch gemerkt, dass es da keine Unterschiede gibt.
Sie sind mittlerweile wirklich gefragte Moderatorin, geschätzte Expertin. Aber es war nicht immer alles so rosig und der Weg dahin war ziemlich steinig. Ich zitiere mal aus dem Buch, in der Sportschau gab es einen Chef, mit dem haben Sie gesprochen, welche Möglichkeiten Sie hätten, da vielleicht aufzusteigen. Und der hat gesagt, nee, zu laut, zu bunt, funktioniert alles so nicht. Das ist jetzt ein paar Jahre her, noch nicht allzu lang. Aber was würden Sie sagen, ist das immer noch so, dass Frauen da im Vergleich auch zu Männern vielleicht nochmal anders bewertet werden in dem Bereich?
Ich glaube erstmal, dass es mehr Frauen mittlerweile überhaupt gibt. Sie sind auch sichtbarer geworden im Verlauf der letzten Jahre. Und ich glaube dennoch, dass der Bereich, in dem sie sich bewegen dürfen, unfassbar eng ist. Die Fehlerkultur ist eine andere. Das, was bei Männern verziehen wird, wird bei Frauen rigoros nicht verziehen. Und dementsprechend hat man natürlich ein erhöhtes Druckgefühl, besser sein zu müssen und vor allen Dingen fehlerfrei sein zu müssen. Und mittlerweile haben ein paar Leute dieses Buch ja auch gelesen, unter anderem auch Kolleginnen von mir. Die meinten, Wahnsinn, dir wurde das auch gesagt. Du bist zu laut und zu bunt. Was, glaube ich, niemals ein Mann hören würde. Weil da gelten diese Parameter als Erfolgsrezept. Wow, du bist schlagfertig, du bist selbstbewusst, super. Ich glaube schon, dass man leider noch ein bisschen Allyship von den Männern braucht, weil die eben an Entscheidungsträgerpositionen oftmals noch sitzen. Also da muss es einen Willen geben. Bei mir war es zum Beispiel so, dass in meiner Geschichte ich schon 1, 2, 3, 4 Männer hatte, die an mich geglaubt haben und die mir diese Kordel, die noch vorhängt für ganz viele Menschen, die haben die mir ein bisschen angeschnitten und haben gesagt, okay, durchgehen musst du selber, Lena, aber ich gebe dir eine kleine Möglichkeit, den Türspalt ein bisschen weiter aufzumachen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir in diese erste Reihe, die ich ja schon angesprochen habe, Lebensrealitäten bringen müssen und die auch sichtbar machen müssen, die eine andere Zielgruppe ansprechen. Und da muss man, glaube ich, auch viel mehr dann seine eigene Geschichte auch ein bisschen prominenter platzieren, meiner Meinung nach. Und dann eben auch einiges dafür tun, dass man andere und jüngere und diversere Menschen anspricht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.